Ich begrüße euch ganz herzlich zum 68. Datengarten. Trotz der sehr warmen Temperaturen hier bei uns im CCCB, leider nicht so kühl, wie er sonst so gerne mal ist. Wir hören heute einen Vortrag von Tomster, und zwar über das Pyramid Web Framework für Erwachsene. Das ist der Teil, der mich besonders neugierig macht übrigens. Und ganz kurzer Hinweis, wenn Verständnisfragen sind zwischendurch, jederzeit gerne stellen, kurz melden. Ihr kriegt entweder das Mikro von mir oder Tomster wiederholt die Frage. Am Schluss machen wir auch nochmal eine Fragerunde, auch dann Frage immer ins Mikro. Wir haben Stream, wir haben Recording, da sollen eure Fragen natürlich mit drauf sein. Ansonsten würde ich euch noch bitten, jetzt während des Vortrags nicht großartig zu leechen, damit ihr den Stream nicht stört. Und wünsche euch ganz viel Spaß und bitte um einen herzlichen Applaus für Tomster. Und freue mich.
Ja, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Genau, also Pyramid ist ein Web-Framework und eins, das mir sehr am Herzen liegt. Und deswegen möchte ich das auch vorstellen. Der Ausgangspunkt ist, hatte ich zusammen mit Erdgeist, man kommt als Nerd immer wieder so in die Verlegenheit, ich muss eine Website ins Netz stellen und wenn das irgendwie dynamisch sein muss, ja, was macht man dann? Und anstatt, dass man dann reflexartig zu einem Wiki oder zu einem WordPress oder sonst was greift, möchte ich hier unter anderem halt eine konkrete Alternative vorstellen. Und die Zielgruppe ist auch ganz klar Nerds. Also Nerd, der die was auf sich hält und keine Scheu hat, auch mal Code zu schreiben und nicht immer nur klicken will. Das sage ich auch deshalb, weil ich will jetzt Pyramid auch nicht als irgendwie hier das Beste seit geschnitten Brot anpreisen. Das ist natürlich nicht unbedingt für jeden was. Also es gibt ja auch diese Klasse von sogenannten Integratoren. Das sind gerade die, die zum Beispiel gerne dann WordPress oder so benutzen. Da muss man nur klicken. Und denen dann einfach zu sagen, ja, hey, Pyramid ist viel geiler, nimm das, das wäre auch falsch. Aber ich denke so, also das Zielpublikum hier für den Vortrag sind Leute, die halt auch programmieren können. Deswegen schon mal vorneweg. Und ja, ne? Also jetzt muss ich eine Web-Application. Jetzt, now what? Ja, und bevor man da sich irgendwie auf das tollste Framework der Wahl stürzt, würde ich erstmal mal sagen, man sollte sich schon wirklich genau überlegen, will man das wirklich, braucht man das wirklich. Und deswegen möchte ich, bevor ich Pyramid vorstelle, nochmal quasi die Fragestellung drumherum noch ein bisschen beleuchten. Und letztendlich geht es mir darum zu verhindern, dass mein Lieblingsframework benutzen aus den falschen Gründen und dann hinterher sagen, es ist ja völlig, was ich, zu kompliziert oder irgendwie stimmt es nicht. Deswegen lieber vorher ein bisschen aussieben und einfach generell die Thematik beleuchten. Was tut man sich eigentlich an, wenn man sich irgendeine dynamische Webseite ins Netz stellt? Und zusammengefasst mit meiner Expertise, meiner langjährigen Erfahrung möchte ich das auf dieses Slide reduzieren. Und das ist auch nur halbwitzig eigentlich, weil mit dynamischen Webseiten betritt man sofort eine ganz andere Arena. Du hast eine ganz eigene Klasse von Problemen. Und ich mache das jetzt wirklich seit Jahren und verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Und es ist nicht immer, es macht nicht immer nur Spaß. Ja? Ja. Kommt. Achso, die Frage war kurz, was ist dynamisch, wo fängt es an, wo hört es auf? Kommt gleich in der nächsten oder übernächsten Slide. Ja, gute Frage. Also ein Beispiel dafür, was man an eine neue Problemklasse sich einfängt, mit der man sich dann zusätzlich zu dem eigentlichen Problem, was man ja eigentlich lösen will, noch herumschlagen muss, ist halt auf einmal Performance. Weil dynamisch heißt in dem Kontext halt eben, es wird für einen Request nicht immer derselbe Inhalt ausgeliefert. Das heißt, ich muss auf dem Server irgendein Computing vornehmen und das beansprucht I.O. und CPU und das addiert sich auf. Und wenn viele Leute gleichzeitig kommen, addiert sich es richtig krass auf. Und man hat auf jeden Fall jetzt diesen Performance-Faktor auf einmal zu berücksichtigen. Und das heißt, eigentlich kann ich gar keine dynamische App ins Netz stellen, wenn ich nicht vorher schon mindestens ein bisschen Benchmarking gemacht habe, damit ich wenigstens weiß, was kann das Ding überhaupt ab. Bei einem statischen Webserver ist es klar, da habe ich eine Kenngröße. Das kann man relativ einfach rausfinden oder einfach nur mit Vergleichswerten rausfinden oder sich damit zufrieden geben. Aber hier, sobald ich eine dynamische Webseite ins Netz stelle, brauche ich Monitoring und Benchmarking. Und das ist auch schon wieder extra Arbeit, will man sich wohl überlegt haben. Und deswegen halt erstmal gucken, wie kann ich das irgendwie vermeiden? Zur Not tricksen, vielleicht irgendwas mit JavaScript machen, damit man trotzdem noch irgendwas Dynamisches, also ein Beispiel wäre zum Beispiel sowas, ich mache ein statisches Blog und binde dann die Kommentare mit einem externen Service wie Diskus ein, sodass mein Blog immer noch statisch ist. Und das bisschen, was ich wirklich dann doch interaktiv brauche, das lasse ich dann von jemand anderem lösen. Ne? Apropos statische Webseiten, da gibt es von mir eine ganz klare Empfehlung, dieses getnicola.com. Also wer da irgendwie in die Verlegenheit kommt oder sich überlegt, vielleicht kann ich eben doch eine statische Webseite nehmen, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Wenn ich dann aber beschlossen habe, okay, nee, bringt alles nichts, ich kann da jetzt nicht irgendwie tricksen. Ich muss für meine Anwendung wirklich, was ich Sachen aus der Datenbank lesen oder irgendwelche externen Lookups, die ich nicht dem Client anvertrauen will. Dann würde ich das heute so aufziehen wollen, dass du dann im Prinzip drei Klassen von Lösungen hast, die du dir angucken kannst. Und die erste wäre einfach so fertige Anwendungen. Da fallen dann so CMS wie Drupal, Plone, Wikis, WordPress und so weiter darunter. Ne, die können, das sind diese eierlegenden Wollmilchsäue. Da kann man viel machen. Dann gibt's so eine Klasse dazwischen. Das sind so Anwendungen, die sich nicht so genau entscheiden können, sind sie jetzt eine fertige Anwendung out of the box oder sind sie eher so ein Framework? Deswegen habe ich die so Anwendung mit Framework-Charakter so grob umschrieben. Und da gibt es dann so Sachen halt wie Django, auch Ruby on Rails ist wahrscheinlich schon eher noch so ein Framework, aber entwickelt sich wohl auch so in die Richtung out of the box. In dem Feld kann ich jetzt auch wirklich nur Beispiele aus der Python-Welt richtig drüber sprechen, weil ich halt mich da auskenne. Deswegen hier die etwas esoterischeren Beispiele. Und dann in der dritten Kategorie gibt es dann eben die Frameworks, wovon dann ich Pyramid quasi als Beispiel vorstellen will. Flask haben vielleicht einige auch schon gehört. Das ist ein sogenanntes Micro-Framework. Komme ich aber später auch noch drauf. Und naja, theoretisch könnte ich auch noch mehr Hardcore werden und einfach sagen, ja, es ist mir alles zu viel, ich mache das alles vom Scratch. Es gibt so eine Leute, die irgendwie einen Webserver in C programmieren, aber im Prinzip ist diese Frage, also wer das wirklich ernsthaft vorhat, der sollte wirklich sich vielleicht mal, naja, aus sportlichen Gründen oder wenn man wirklich einen krassen Spezialfall hat, dann kann man das machen, aber ansonsten ist es einfach viel zu viel. Das würde ich jetzt eher ernsthaft keinem empfehlen, wenn du das nicht wirklich sonst noch als Hobby machen willst. Ich werde jetzt nochmal kurz auf die Klasse dieser Applications eingehen, was es damit auf sich hat. Die haben natürlich auch Vorteile, deswegen werden sie auch so gern genommen und sind so beliebt. Die haben halt vor allem viele Features. Du kannst das Ding irgendwie installieren, am besten irgendwo noch beim Provider einfach klicken, hier, ich hätte gerne in WordPress, da ist mein Theme und los geht's. Und die Probleme kommen dann meistens aber einfach hinterher. Und weil diese eierlegenden Wollmilchsäue auch so viel können und so beliebt sind, haben die dann halt auch eine große Community von Usern. Ich nenne das immer so den Stack-Overflow-Faktor. Ich habe damit ein Problem, ich tippe einfach die Fehlermeldung ein in Google, kriege eine Stack-Overflow-Antwort und drück irgendwie drauf, hau so lange mit dem Hammer drauf und dann geht's irgendwie weiter. Das ist natürlich, wenn ich ein etwas exotischeres Framework nehme, habe ich halt den Luxus nicht. Und wie ich schon erwähnt habe, für diese beliebten Lösungen gibt's dann halt häufig auch einfach fertige Hosting-Lösungen, wo ich irgendwie für umsonst oder für irgendwie, weiß ich, ein Taschengeld einfach eine fertige Instanz gehostet bekommen habe. Ne? Und der andere Grund, und deswegen auch nochmal das mit der Zielgruppe am Anfang, man kommt bei solchen Lösungen halt auch ohne Programmierkenntnisse sehr weit. Und das ist natürlich, ist klar, dass das für Leute, die nicht programmieren können, ist es halt natürlich sehr attraktiv. Aber zu denen gehören wir ja quasi per Definition für diesen Vortrag nicht dazu. Quasi Fun Fact, ich habe 2001 mit Plone angefangen, mit dem CMS. Und habe nach erst einem Jahr überhaupt, als ich schon angefangen habe, damit mein Geld zu verdienen, habe ich überhaupt erst angefangen, Python zu lernen, weil ich dann halt doch ein bisschen mehr einsteigen musste. Aber die ersten 12 Monate bin ich ganz locker auch ohne Programmieren, ohne die App wirklich zu programmieren, weit gekommen. Und das darf man auch nicht verachten. Ne? Das ist jetzt, das ist auch eine Leistung, so etwas überhaupt hinzukriegen. Aber hat eben auch seine, bringt dann eben seine Nachteile mit sich. Und ja, das, man macht sich teilweise gar keine Vorstellung, wie viel Code da mittlerweile bei diesen Programmen angekommen ist. Und überall könnten Fehler drin sein. Es ist unüberschaubar. Es gibt keine einzelne Person, die den ganzen Stack irgendwie überschauen kann. Das ist wirklich, man tut sich da irgendwie eine tickende Zeitbombe irgendwie rein, wenn man da jetzt nicht irgendwie noch eine professionelle Hosting-Lösung drumherum hat, die das vielleicht noch ein bisschen abfängt. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die teilweise versuchen, es allen recht zu machen, gerade weil sie so beliebt sind. Und dann so, ja, sind wir jetzt ein Blog, sind wir jetzt ein Tumblr oder sind wir eigentlich eher ein Wiki? Weiß man nicht. Und dann gibt's halt diesen Bloat, diesen Feature-Bloat. Und man kann es auch nicht einfach wieder rausschneiden, weil andere Leute benutzen das schon. Und dann kann man das nicht einfach wieder wegmachen. Und so ähnlich wie Gesetze eigentlich immer nur komplizierter werden und fast nie Paragraphen verschwinden, so wird halt so eine Software halt auch mit der Zeit immer komplexer. Und mir ist kein Fall bekannt, wo eine Software, die beliebt war und in Einsatz war, dass die dann auch irgendwann wieder schrumpft. Also da gibt's dann höchstens irgendwelche verkorksten Rewrites. Aber natürlich will ich jetzt auch nicht pauschal verteufeln, die passen natürlich auch auf und haben ein Anliegen, ihre Codebasis schlank zu halten, aber es ist halt leichter gesagt oder sich das vorzunehmen, als dann in der Praxis umzusetzen. Dazu kommt eben, wie vorhin schon generell angesprochen, hier vor allem in dem Kontext halt mit der Performance. Wenn ich so viel Code habe, der ausgeführt wird, wenn Request reinkommt, dann habe ich früher oder später gerne mal ein Performance-Problem und muss dann zum Beispiel, habe ich dann auf einmal wieder die Klasse von Problemen, nämlich die mit Caching zu tun haben. Damit mache ich auch dann eigentlich auch schon wieder ein neues Fass auf. Sollte man sich vorher wissen, dass man sich sowas dann einfängt. Auch wenn dann mal was nicht klappt, ist es halt schwieriger zu debuggen, weil ich halt so einen riesen Stacktrace habe. Also manchmal, wenn da irgendwo ein Fehler auftaucht und du scrollst und da geht's wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen, Das kann, und vor allem, wenn du das dann noch gemacht hast, weil du eben nicht programmieren kannst und hast dann einen riesen Stacktrace vor der Nase, dann ist es halt noch so ein bisschen quasi ironisch. Und häufigste Änderung, die man an so einem System machen will, ist halt natürlich das Aussehen. Dass es so aussieht, wie man es gerne haben will. Mit der Funktion an sich ist man vielleicht zufrieden. Das fällt dann unter den Oberbegriff Theming. Und bei so größeren, komplexen Systemen bin ich dann meistens gezwungen, mich mit den Interna halt doch auseinanderzusetzen, weil ich kann da nicht jetzt einfach mal eben so ein bisschen CSS drauf sprenkeln oder wenn doch, komme ich halt immer nur so weit. Das heißt, das ursprüngliche Versprechen, das ist alles ganz einfach. Ich muss mich eben nicht mit der Technik auseinandersetzen, ist häufig, also zumindest aus meiner Erfahrung, dann relativ schnell wieder vorbei. Und dann bin ich eben doch gezwungen, mich mit der Plugin-Architektur und dem Markup-Idiosynkrasien von dem jeweiligen Tool auseinanderzusetzen. Und dann ist der ganze schöne Vorteil, den ich anfangs hatte, halt wieder dahin. So, jetzt wo ich die ganzen Nachteile aufgezählt habe, gibt es natürlich schon Anwendungen, wo man dann doch zu so einer Lösung greifen kann. Und das ist halt vor allem dann, wenn es eine hohe Übereinstimmung mit den Kernfeatures gibt. Also wenn meine Anwendung von der Sache her ein Wiki ist, ja, dann nimm halt ein Wiki, weil das ist auch nicht an einem Nachmittag programmiert und du willst es auch nicht jedes Mal wieder von neu machen. Oder irgendwelche Intranet-Workflows, das ist eben nicht trivial. Die Applikationen sind ja auch nicht umsonst meistens so komplex, sondern die können dann halt auch viel. Und wenn es da eine hohe Übereinstimmung gibt, dann go for it. Ja, und meine Faustregel für so Projekte ist halt, werde ich mehr Zeit verbringen, gegen das System anzukämpfen, als ich in absehbarer Zeit, also es ist dann geringer als den Aufwand, den ich in absehbarer Zeit betreiben muss, um das selbst zu implementieren. Und das kann man natürlich schwer vorher sagen, aber es ist wenigstens schon mal so eine Richtlinie, die vielleicht ganz hilfreich ist, dass man das im Kopf hat. Ne? Also, weil darauf läuft es ja letztendlich hinaus. Brauche ich mehr Arbeit, als wenn ich das selber mache oder weniger? Und der Hauptzweck ist ja, dass man eigentlich Zeit sparen will und einfach mit der Lösung vorankommt. So, jetzt noch ein schnelles Wort zu diesen sogenannten Twitter-Lösungen, Django und Konsorten, ne, halb Application, halb Framework. Beispiele jetzt aus der Python-Welt, gibt genügend andere. da muss ich sagen, aus eigener Erfahrung ist es so, man hat eigentlich das Schlechteste von beiden Welten. Also es gibt Anwendungsfälle, wo das von Vorteil ist, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Aber klar, auch die Vorteile hier sind, es gibt eine Community, Django kennen viele, man kann auch, da gibt es den Stack Overflow Faktor. Ich habe hier auch diesen fliegenden Start, einmal installiert, habe ich schon so eine Basisoberfläche, User können sich registrieren und so. Die Basisfunktionalität ist da. Was hier noch als immer wieder auftaucht, wenn man sich die Beschreibungen von solchen Sachen anguckt, ist das Wort opinionated. Das heißt, die geben dir vielleicht nicht alles out of the box, aber sie haben schon bestimmte Vorgaben, zum Beispiel welche Templating Engine, welche Persistenz Backend, nehmen die jetzt MongoDB oder nehmen die jetzt SQL oder so. Dafür haben, die haben sie sich alle schon dafür entschieden, die Leute, die das geschrieben haben. Und du musst dich jetzt nicht mehr drum kümmern. Man geht dann davon aus, dass sie sich auch was dabei gedacht haben, als sie sich dafür entschieden haben. Aber ob es dann auch dieselben Kriterien sind, die jetzt für dich zutreffen, weißt du auch nicht. Das heißt, letztendlich müsstest du dir auch die Arbeit machen und überlegen, passt es denn für mich? Ne? Und meine Stoßrichtung hier für den Vortrag ist, wenn man, eigentlich sind die Abkürzungen in der Regel nicht wirklich eine Abkürzung nach schneller Zeit. Und wenn man sich eh die Mühe macht, dann kann man es auch gleich richtig machen mit einem Framework, zum Beispiel mit Pyramid. Aber da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Ja, also auch die Nachteile, die sie eher auch erben sozusagen von den Großen, ist, du brauchst auch einen hohen Grad an Wissen über die Interna. Auch der Nachteil, dass sie opinionate, also die, der Fakt, dass sie eine Vorauswahl getroffen haben, kann auch ein Nachteil sein. Also viele Leute tun sich zum Beispiel sehr schwer mit dem ORM, mit dem Datenmodell von Django, das halt mitkommt und das du halt zwangsläufig nehmen musst. Du kannst es nicht einfach austauschen und dann muss man sich halt damit rumschlagen. Und es gibt natürlich auch sinnvolle Anwendungen. Man merkt auch, dass diese Anwendungen, zum Beispiel Django, die kommen halt aus dem Agenturgeschäft. Das sind dann Agenturen, die müssen immer wieder die gleiche Art von Software raushauen und haben dann aus der Not eine Tugend gemacht und das dann zum Beispiel auch Open Source gemacht. Das war, glaube ich, auch der Werdegang von Django selbst. Und da macht es durchaus Sinn, weil dann kann ich diese ganzen Nachteile, die ich eben aufgezeichnet habe, halt wieder kompensieren, indem ich halt einfach mehrere davon aus dem Ärmel schütteln kann, ohne jedes Mal wieder von vorne anzufangen. Ja, und das muss nicht eine Agentur sein, das kann auch sein, dass du selber immer wieder das Gleiche machen musst, dann lohnt es sich vielleicht, sich so mit den Idiosynkrasien von so einer Twitter-Lösung auseinanderzuschlagen. Bevor ich dann jetzt wirklich zu Pyramid komme, endlich, hier noch so ein kleiner Einschub, der mir nämlich auch einfach selber nochmal klar geworden ist, als ich mich für den Vortrag vorbereitet habe, ist, wenn man sich so anguckt von diesen, es gibt so eine Art Hierarchie von diesen großen, komplexen Lösungen bis hin zu, wenn ich es vom Scratch mache, die Komplexität nimmt praktisch zunehmend ab, dafür muss ich alles selber machen und was mir halt, so sinngemäß ausgedrückt, wenn ich ein Problem mit Plone habe oder mit WordPress, dann muss ich irgendwie, vom Gefühl her muss ich so lange auf die Tastatur einschlagen, bis es irgendwie geht. Und ich habe wenn ich das Problem gelöst habe, habe ich ein Wissen angeeignet, ich habe Zeit investiert, um Wissen anzueignen, das halt sehr domainspezifisch ist. Es ist nicht portabel. Ich kann, wenn ich das gelernt habe, dass in der Django-Version, WordPress-Version X, das Plugin Y, muss ich hier das machen, dann toll, es kann schon in der nächsten Version nicht mehr stimmen und ich kann es auch nicht jetzt auf andere Anwendungsfälle so ohne weiteres übertragen. Und umgekehrt ist mir aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel in der Dokumentation von Pyramid komme ich eigentlich ganz selten rein. Also ich verbringe fast mehr Zeit mit irgendwelche RFCs nachzulesen, weil es mal wieder nicht im Kopf habe, aber muss mich selber mit der eigentlichen Maschinerie nicht so umherschlagen. Das heißt, die Erfahrung, die ich mit meiner Arbeit mit Pyramid gesammelt habe, die würde mir zum Beispiel, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die mir sehr gut zu Pass käme, wenn ich jetzt morgen die Aufgabe hätte, irgendeine Webanwendung in Go zum Beispiel oder in, was ich, in Node.js zu schreiben. Dann müsste ich mich da zwar einfummeln, aber ich könnte sehr viel von dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, im Kontext mit Pyramid, könnte ich da einbringen und meine jahrelange Erfahrung mit Plone würde da wahrscheinlich echt nicht so Früchte tragen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich persönlich stört es. Ich finde, mein Leben ist zu schade, um irgendwelche Spezialwissen anzuhäufen, das dann wirklich nur für einen bestimmten Fall nützlich ist. Ich habe lieber den Impetus, halt den Sachen auf den Grund zu gehen, die Standards zu kennen, die Hintergründe. Und wenn ich ein Framework habe, das mich dabei unterstützt, dann ist es für mich schon mal ein Pluspunkt für dieses Framework. Das war jetzt nur so ein kleiner philosophischer Schlenker unterwegs. Und jetzt geht es dann tatsächlich um Pyramid. Es gibt noch zwei andere Claims von Pyramid. Das ist jetzt sozusagen das, was offiziell übrig geblieben ist. Der andere Claim ist not built by aliens. Und der andere ist sorry for the convenience. Die sind aber halt beide so eher so ein bisschen so, wir sind so cool. Deswegen eigentlich, wenn man es wirklich runterbrechen will auf das, was am Ende übrig bleibt von den ganzen Features, die es so hat, ist das das Designziel. Also eigentlich ist es rückwirkend das Designziel. Die haben nicht wirklich gleich damit angefangen, aber das hat sich dann rauskristallisiert, hey, darin sind wir gut, darauf sollten wir uns konzentrieren und immer schauen, wenn ein neues Feature dazukommt, stört es den Claim oder nicht? Ne? Also dieses start small, finish big und stay finished. Das ist quasi der Hauptvorteil, den Pyramid oder das Pfund, das Pyramid in den Ring werfen will. Die URL da unten, trypyramid.com, kann ich sehr empfehlen. Das ist auch sehr übersichtlich. Da ist gar nicht so viel Marketing. Da wurde auch viel Mühe drauf verwendet, das jetzt nicht zu dolle marketingmäßig klingen zu lassen. Kann ich jedem ans Herz legen, ist schnell durchgelesen und vor allem erspare ich mir dann halt den ganzen Kram jetzt einfach nur noch so auf Deutsch übersetzt runterzubeten. Auf die wichtigen Sachen komme ich dann hoffentlich auch gleich noch zu sprechen. So, jetzt nochmal ein kleines Ego-Interlude. Ich bin ja sonst auch der Meinung, dass die Person des Vortragenden jetzt nicht im Mittelpunkt stehen sollte. Allerdings denke ich immer, wenn es der Frage dient, warum soll ich dem oder der überhaupt zuhören zu dem Thema, soweit würde ich das dann doch mit einbringen. Und ich habe schon erwähnt, ich komme eigentlich aus der CMS-Ecke, war Integrator, Plone rumgeklickt. Und wir hatten dann in der einen Firma, als ich dort gearbeitet habe, 2009 einen Kunden, der hatte eine recht spezielle Anforderung, wo wir gemerkt haben, ja, das passt eigentlich nicht. Wenn wir da wieder auf den Nagel auch noch mit dem CMS-Hammer draufhauen, dann wären wir da irgendwie nicht glücklich. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann gerade Pyramid schon in der Vorgängerversion, da hieß es noch nicht so. Und da haben wir halt auf dieses Pferd gesetzt. Und im Prinzip habe ich seitdem, wie man im Englischen sagt, never looked back und bin seitdem halt glücklicher User von Pyramid und verdiene im Prinzip seitdem meinen Lebensunterhalt damit. So, und deswegen, das ist so ein bisschen, ohne jetzt allzu groß ausholen zu wollen, einfach so der Background, warum ich denke, dass ich da eine ganz gute Meinung zu haben kann. Okay, aber jetzt endlich so, was ist das denn nu? Also ein Web-Framework ist ja ein sehr allgemeiner Term, da hat jeder von euch wahrscheinlich eine andere Vorstellung jetzt davon im Kopf. Und deswegen wird es jetzt Zeit, das so ein bisschen zu präzisieren, damit wir alle wenigstens über dieselbe Sache reden. Und Pyramid ist eigentlich zweigeteilt. Es gibt Pyramid selbst, das ist der Kern, der monolithische, der ist auch nicht so groß. Das sind, glaube ich, zurzeit 3.000, 4.000 Zeilen Code mit Tests. Das ist jetzt wirklich nicht so riesig. Ist größer als Bottle oder Flask, aber kann ein einzelner Mensch sehr wohl überschauen. Nicht an einem Nachmittag, aber man kann, die Source-Code-Basis ist wohl bekannt. Das würde ich so gefühlt vergleichen, was ich mit der FreeBSD-Welt. Die ist jetzt auch nicht trivial, aber es ist ein Kanon, um den sich eine Community gebildet hat und das Ding ist wohl verstanden. Und wenn es irgendwo doch mal klemmt, dann lässt sich das fixen. Das ist nicht so ein großer Wust, oh shit, wo ist denn das jetzt und wer hat das gemacht, sondern das ist gut durchleuchtet, gut abgehangen und gut gepflegt. Dazu gleich dann nachher noch mehr. Und Pyramid selbst macht eigentlich nur drei Sachen. Von Haus aus, das Routing, also ein Request kommt rein und welchen Code muss ich jetzt aufrufen, um eine Response auszuliefern. Also dieser ganze Mechanismus, wie ich das konfiguriere, ist mit drin. Security, das heißt, es hat ein eingebautes Konzept von Permissions und kann selbstständig dann entscheiden, ey, Moment mal, die Route stimmt zwar, aber du darfst es gar nicht. Das heißt, der Code, den ich schreibe, muss sich da selber nicht drum kümmern. Da habe ich gleich nachher noch dann auch ein paar Beispiele, wie das in der Praxis tatsächlich von Vorteil ist, wenn ich mich an bestimmten Stellen in meinem Code gar nicht um solche Fragen kümmern muss. Und halt das Publishing selbst, also sprich die Generierung des Responses und die Anbindung zum Beispiel an den Webserver, da gibt es verschiedene Anbindungen, da muss ich mich dann als Programmierer dann auch nicht drum kümmern. Aber das war es im Kern. Ne? Also vor allem, was hier fehlt, was man sich vielleicht so denken könnte, ist halt das Drumherum. Persistenz. Zum Beispiel Django sagt hier, wir machen das mit SQL und wir haben hier unser eigenes ORM. Damit machen wir das. Das musst du jetzt auch machen. Da sagt Pyramid, nee, also ich habe da keine Meinung zu. Das ist non-opinionated. Aber es gibt gut abgehangene, kuratierte Lösungen für die gängigen Datenbanken oder Persistenzen, die man so haben will. Das heißt, man ist jetzt nicht komplett auf sich gestellt. Aber dadurch wird es ja so ein bisschen aufgefächert. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die NoSQL-Freaks irgendwie und die anderen müssen draußen zugucken, sondern ich habe halt auch die klassischen SQL-Leute, die können, also dadurch wird die Community auch wieder ein bisschen größer, trotzdem es eigentlich eine Nische ist. Dann Templating, also womit wird der Response dann gerendert? Da gibt es auch fertige Plugins, mit denen ich irgendwie die Templating-Sprache meiner Wahl nehmen kann. Moment. Ja, da haben wir schon. So. Jetzt sind wir bei dem Punkt mit dem Start Small. Und da gibt es zum Beispiel diese Micro-Frameworks, die dann irgendwie so, ja, hier sind 4 Zeilen Code und das ist eine fertige Anwendung, schau wie geil und wie schlank und vergiss doch diesen ganzen Bloat drumherum. Das ist natürlich hübsch, aber das ist halt auch so ein bisschen ein akademisches Beispiel. Es geht jetzt dieses Beispiel, das ist auch das direkt von der Homepage. Ich gehe gleich auch auf die einzelnen Abschnitte drauf ein. Das ist jetzt nicht quasi, also man könnte es auch noch kleiner schreiben, aber wozu? Also es wäre dann wirklich so eine reine Fingerübung, um das zu zeigen. Aber selbst dieses kleine Beispiel zeigt eigentlich schon gut die Hauptstruktur, was ich mit so einem, wenn ich so eine Pyramid-Anwendung schreibe, was ich machen muss. Es gibt 2 Teile, also abgesehen von dem oberen, wo ich einfach die Imports mache. Das ist auch einfach zu zeigen, das sind gar nicht so viele. Ne? Ich importiere hier eigentlich nur 3 Sachen in Python. In der Zeile 6 sieht man halt, das ist eine View. Eine View ist im Pyramid-Kontext immer eine Funktion, die eine Methode, Quatsch, sorry, eine Funktion, die als Parameter einen Request reinkriegt und einen Response ausliefert. In dem Beispiel sieht man, er liefert explizit eine Instanz von diesem Response-Objekt zurück. Das beachtet man in der Praxis in der Regel nicht. Und der große Block unten ist das, was ich schreiben muss, damit das Ding wirklich eine Anwendung ist. In dem Fall ist es auch ein bisschen natürlich mit so einem Beispiel-App, die surft sich selbst. Ich kann das Ding einfach starten mit Python und dann diese Datei und dann lauscht die auf dem Socket und ich kann das im Webbrowser besuchen. In der Praxis macht man das dann halt eher mit zum Beispiel mit einem Whiskey-Stack oder mit einem Mod Python. Da gibt es ja dann verschiedene Lösungen. Auch da ist Pyramid sozusagen nicht opinionated. Du wolltest?
Es war unmuted. Test? Ah. Was ich eigentlich nur anmerken wollte, die Zeilen 6 im Zusammenhang mit Zeilen 12 und 13 wirken wie eine ganz furchtbare Verletzung des Don't Repeat Yourself-Prinzips. Geht das auch besser? Also ich habe halt bisher nur mit Flask gearbeitet. Da wäre die Route einfach ein Dekorator und das ist an allen Stellen schöner.
Das ist eine häufige Frage, die ist jetzt... Ich hatte mir auch überlegt, ob wie detailliert will ich jetzt im Rahmen von dem Vortrag auf solche Sachen eingehen. Das ist auch eine typische Frage, die dann auch häufig gerade von so Leuten, die dann von der Bottle- oder Flask-Welt kommen. Genau, es ist ein bisschen redundant. Pyramid hat das Konzept, ich habe sowohl eine View als auch eine Route und trennt die schön. Und ich muss mit dieser Redundanz dafür sorgen, dass die beiden zusammenkommen. Das wirkt erstmal so ein bisschen übertrieben. Ich kann aus der Praxis sagen, es ist manchmal wirklich, wie sagt man im Englischen, a godsend, weil ich es halt wirklich sauber auseinanderbuchstabieren kann. Ich werde auch nachher in dem Beispiel von dem Half-Nab in dem Kontext noch ein Beispiel dafür geben, wo das eben ein Vorteil sein kann. Vielleicht können wir das einfach so als Footnote nehmen. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal kurz durch, was da eigentlich ab Zeile 10 bis Zeile 16 passiert. Was Pyramid mitbringt, das hätte ich in der Slide davor vielleicht auch als 4. Punkt zusätzlich zu dem Routing und den Permissions und dem Publishing bringen können, ist halt Konfiguration. Also ich kann dem aus verschiedenen Quellen XML, JSON, INI-Files Daten geben und der initialisiert sich daraus und konfiguriert sich. Und das ist mit so einem Configurator-Objekt. Das ist immer, wenn in der Lebenszeit einer Pyramid-Anwendung, wenn die sich hochfährt, wird als erstes immer so ein Configurator instanziiert und dann bestückt. Und wenn das abgeschlossen ist, dann ist die Anwendung in der Lage, auf die Responses halt entsprechend zu reagieren. Hier machen wir das explizit, indem ich halt einfach den Konstruktor aufrufe und dann hat er halt auch sehr gut dokumentierte API, um zum Beispiel Routen und Views hinzuzufügen. Und am Schluss gibt es noch so einen Helper Make Whiskey App. Damit kann ich einfach eine Instanz erzeugen, die nach dem, also Whiskey ist ein Web-Server-Gateway-Interface in Python, das ist so die Lingua Franca, wie ein Request reinkommt und weitergereicht wird und dann Response wieder ausgeliefert wird. Das ist zum Beispiel auch etwas, was Django oder Flask oder Bottle auch benutzen. Das hat sich einfach so durchgesetzt. Und genau, und dann mache ich mir daraus, anstatt das jetzt in einem anderen Webserver zu geben, wird noch hier mit so einem in Zeile 1 importierten einfachen Server jetzt für diese Demo-App einfach ein Server instanziert und der wird dann laufen gelassen. Und deswegen ist es halt autark, aber im Grunde genommen ist jede App immer dieses, ich instanziere meinen Konfigurator, ziehe mir aus verschiedenen Quellen meine Werte rein und dann fange ich an, auf Responses zu reagieren. Ja?
Ja, hi. Also ich habe mir gerade kurz mal das Beispiel, den Beispielcode mal laufen lassen und habe dabei festgestellt, dass die Variable Name halt nicht escaped wird. Also es ist dann tatsächlich ist, einfach nur die Ausgabe. Also ja. Nur als kleiner Nitpicking Anmerkung, dass das eigentlich nicht so ganz Best Practice ist.
Nee. Zu denen kommen wir auch. Also genau diesen Aspekt nämlich, dass ich nie, bitte niemals unvalidierten User-Input einfach verarbeite und noch wieder rausgebe, was ja eigentlich hier eklatant violated wird. Aber auch da ist Pyramid sozusagen not opinionated. Also der gibt dir da nicht irgendwie die eierlegende Wollmilchsau an Escaping und Validation an die Hand, sondern da bist du als Anwender oder als Programmierer sehr wohl selber dafür verantwortlich. Also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber es ist ja auch für Erwachsene. Ne? Das heißt, du musst schon selber gucken, dass du andersrum, dieses Drumherum, was wir vorhin angesprochen haben, da gibt es halt eben auch Best Practices. Ne? Aber ist ein guter Hinweis. Sollte man vielleicht auch wirklich auf der Homepage da einfach nur als Fußnote wenigstens sagen, hey, das ist wirklich nur ein Beispiel und das fehlt zum Beispiel. Ja? Ich glaube, Lasse ist mit dem Mikrofon raus.
Nochmal als Anmerkung zu dem vorhin, da war auch bei Flask kann man einfach einen Decorator nehmen. Soweit ich weiß, geht das hier auch.
Also. Ja, genau. Also wir kommen dann beim Half-Nab, sehen wir dann auch andere Möglichkeiten, wie man das konfigurieren kann. Und da gibt es dann eben auch diese entsprechenden Decorator. Aber auch dort ist es so, ich habe einen Decorator zum Beispiel für die View-Config, ich muss aber für die Route trotzdem noch irgendwas machen. Also ich kann nicht mit einem einzelnen Decorator, so wie bei Flask, das komplett abfeiern. Aber da ich dort quasi gezwungenermaßen mich mit dem auseinandersetzen muss, hat es im Endeffekt, so wie ich das sehe, Vorteile. Nochmal kurz zu dem Finish Big, ohne jetzt hier wieder so Name-Dropping und oh, wie toll und alle benutzen das. Also ich würde sagen, niemand sollte jetzt anfangen, ein Framework zu benutzen, nur weil irgendwie Firma X das benutzt. Allerdings sollte man schon wenigstens ein paar Beispiele dafür haben, dass das Ding jetzt nicht nur so ein esoterisches Hobbyprojekt ist. Ne? Also Pyramid wurde 2008 gegründet, auch von einer Programmiererbude, die dann damit ihr Kundenprojekt gestemmt hat und dann angefangen hat, das recht früh schon Open Source zu machen. Und seitdem gibt es halt, es ist schwer zu beziffern, also wie viele das jetzt genau sind. Aber ich weiß aus der Community selbst, in der ich auch involviert bin, es gibt eine nicht triviale Menge von Menschen, die damit ihr Geld verdienen. Also es ist jetzt nicht ein reines Hobbyprojekt, auch wenn man bis heute vielleicht noch nicht, der eine oder andere von euch bis heute noch nie davon gehört hat. Netflix hat, neulich war das auf der EuroBSD-Con, hat einer gemeint, dass die da irgendwie auch Pyramid einsetzen und da 40 verschiedene Apps, Services damit betreiben. In welchem Kontext weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war weniger Streaming, sondern eher so Dashboard und User Support. Bei Yelp haben sie selber irgendwie auf der PyCon neulich quasi auch kundgetan, dass sie da Pyramid im großen Stil einsetzen. SurveyMonkey ist mir selber auch gar nicht so ein Begriff, aber die sind halt auch, ist halt auch ein Service, der jetzt in nicht trivialem Umfang irgendwie genutzt wird. Und Mozilla ist zum Beispiel ein großer Freund von Pyramid, die haben ihre ganzen Services und Backends vor einer Weile schon eben von so einem PHP-Geraffel auf Pyramid umgestellt und auch ziemlich viel in die Community wieder zurückgebracht. Also auch der REST-Support, auf den ich nachher noch kurz eingehen werde, der kommt auch aus deren Feder, weil die im Prinzip auch gesagt haben, relativ früh, wir machen jetzt hier nur noch RESTful Services und die Clients, seien es jetzt Browser oder wer auch immer, ein Telefon, müssen dann halt JSON mit denen sprechen. Zum Beispiel eben dieses Bookmark-Syncing oder Persona, das stammt alles auch, das ist alles auch mit Pyramid umgesetzt worden. Und da unten ist noch ein Link auf TryPyramid, wo noch eine Liste von anderen ist, die Pyramid einsetzen. Würde ich jetzt aber auch nicht zu hoch bewerten. Zum Thema Stay Finished kann ich jetzt eigentlich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist so dieses vorhin erwähnte Kundenprojekt, was wir da 2009 angefangen haben. Das läuft immer noch. Denen geht's nach wie vor gut. Eigentlich sind wir Maintenance Mode. Ab und zu gibt's noch so ein paar Feature Requests. Und das haben wir August 2009 angefangen. Hat mittlerweile 60.000 Zeilen Python Code, aus dem das Ding besteht. Und wir haben in der Zeit 10 unique Contributors gehabt an Programmierern, die teilweise auch vom Kunden selber reingebracht wurden oder Leute, die bei uns gewechselt haben. Und was für Pyramid spricht, sowohl für die Dokumentation als auch für die Struktur der API, ist, dass wirklich durch die Bank weg du diese Leute innerhalb von einem Arbeitstag einfach produktiv, konnten die dann anfangen, Tickets zu bearbeiten. Und das ist nicht unbedingt, also versuch das mal mit Plone, sage ich mal. Also das geht nicht. Da musst du den Leuten ja erstmal überhaupt, die müssen sich ja überhaupt erstmal kulturell akklimatisieren und du hast so ein Overhead an Idiosynkrasien und warum macht man das und das hat man immer schon so gemacht, ignoriert das, guck lieber hier und so. Ich denke, da wird der eine oder andere von euch auch irgendwie schon sowas vielleicht kennen. Und das ist mit Pyramid halt bis jetzt durch die Bank weg, über die Jahre hinweg, jedes Mal erfrischend anders gewesen. Und es war dann auch so, dass wir dann gar nicht nach Leuten gesucht haben, hey, kennt ihr Pyramid? Die meisten haben wir eh nie davon gehört, sondern so, würdest du dich als ordentlicher Python-Programmierer bezeichnen? Ja, und dann okay. Und am Ende des Nachmittags hatten die dann irgendwie vielleicht nicht das Ticket gleich geschlossen, aber immerhin schon mal dran gearbeitet. Und das ist, finde ich, jetzt auch nicht zu vernachlässigen und das würde ich schon auch auf die Designphilosophie und auf die Sorgfalt, mit der das Pyramid selber gepflegt wird, drauf zurückführen. So, Thema Dokumentation ist eins der Hauptfeatures, finde ich, von Pyramid. Also ungeachtet dessen, ob man jetzt dieses eine oder andere Feature vielleicht so lösen würde, ob man sagt, hey, warum kann man das nicht in einen Decorator reinmachen? Es ist zumindest durchdacht oder man hat daran gedacht und man hat es auch sich die Mühe gemacht zu erklären, warum. Und man kann es auch sehr gut lesen. Also sprachlich, einfach nur von der reinen, wie ist es handwerklich, journalistisch quasi aufbereitet, finde ich das, obwohl ich natürlich befangen bin, finde ich das wirklich ungewöhnlich gut. Also guckt es euch wirklich mal an. Gerade, das ist jetzt natürlich hier, da sieht man auch wieder dieses Beispielprogramm. Es gibt zusätzlich noch, gerade die Introduction, erklärt wirklich nochmal, warum man was wie macht. Und es geht sogar noch weiter. Das ist, finde ich, ungewöhnlich. Gerade am Anfang, wo es dann so, hä, warum macht ihr das so? Und Flask macht das so und die Django-Leute machen das so. Oder wenn es Fragen auf der Mailingliste gab, die haben sich die Mühe gemacht, diese Fragen halt wie eine Art FAQ in so ein Design Defense reinzufassen. Und die sagen ja eben, ja, sinngemäß, wir haben versucht, es so einfach wie möglich zu machen. Jeder hat natürlich auch eine andere Vorstellung davon, was einfach ist. Und mein Punkt hier ist gar nicht, die haben jetzt unbedingt die beste Lösung, sondern einfach die Tatsache, dass sie jede Entscheidung halt diskutiert und hinterfragt haben und hinterher auch noch in Worte gefasst haben, warum sie das so gemacht haben, spricht auch irgendwie schon dafür. Die haben nicht einfach nur irgendetwas, weil, ja, haben wir schon immer so gemacht, das gibt's da halt einfach nicht. Und ich finde, das ist an sich auch schon wert. So. Und jetzt, wo ich das alles über einen grünen Klee gelobt habe, würde ich zum Schluss das Ganze noch mal ein bisschen konkreter machen. Und da muss man sich jetzt natürlich dann zwangsweise so ein bisschen einschränken, ne, weil ich kann jetzt nicht irgendwie noch ein Beispiel für MongoDB und das und hier und da habe ich jetzt als Beispiel den Half-Nab genommen. Sagt das irgendjemand von euch was? Hat jemand schon, außer den, die mit dran geschrieben haben? Der Half-Nab ist ein kleiner Webservice, ja. Das Wort ist ein Anagramm von Fahrplan, weil der Job von dem Half-Nab ist, den Fahrplan durcheinander zu würfeln. Das ist das Tool, mit dem halt die die Konfliktlösung von den gleichzeitigen von den Slots betrieben wird, oder? Würdest du so beschreiben? Vom Kongress, ja. Muss nicht nur vom Kongress, aber ja gut, es ja, nee, es ist nämlich in der Tat, der Knackpunkt ist, das erwartet einen Datendump aus dem FRAP. Weil die Idee war so, jetzt an dem FRAP, was auch so ein monolithisches ist im Rails, ne? Das ist so ein Beispiel für so eine eierlegende Wollmilchsau-App, da jetzt noch durchzusteigen, das will keiner. So, das war in der Zeit, in dem Zeitrahmen, den wir hatten, das zu machen, auch gar nicht möglich. Also haben wir gesagt, okay, wir machen einen Dump und tun das in eine eigene Web-App rein und da fangen wir auf der grünen Wiese an und na, Erdgas hat mich gefragt, ob ich da was machen könnte und habe ich gesagt, ja, gerne und habe dann natürlich zum Pyramid gegriffen. Dabei, das Tool ist jetzt zwei Kongressen schon im Einsatz gewesen. Ne? Drei, ja, die Zeit vergeht. Das ist nicht viel, ne? Das sind 400 Zeilen Python inklusive Tests. Das habe ich mir ein paar Nachmittage so quasi immer auf Zuruf von Erdgeist dann so rausgelutscht. Das ist ein reines REST-Interface. Erdgeist hat dazu ein Frontend gemacht, ganz hemdsärmlich mit jQuery, kein Angular oder sonst irgendwas. Läuft super. Und wir benutzen PostgreSQL als Backend. Und die Anbindung dazu ist die Python-Library SQL Alchemy, die ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen kann, die auch gerne bei Flask und Bottle und sonstigen Projekten auch gerne benutzt wird. Das ganze Deployment, ich habe jetzt den Deployment-Aspekt eigentlich aus dem Vortrag mehr Dinge herausgekickt, weil das ist ja nochmal ein ganz eigenes Fass und das hat dann auch letztendlich nichts mit Pyramid zu tun. Aber das, weil Half-Nab selber als Python-Egg einfach daherkommt, dass ich selber so hochfahren kann mit ein paar Dependencies, ist das Deployment auch sehr überschaubar. Also ich installiere dieses Egg da rein und mache noch ein bisschen Config und initdb für Postgres und fertig ist die Laube. Worauf ich nochmal raus wollte, was generell auch, finde ich, für Pyramid spricht, ist halt von Haus aus REST-Support. Ich habe vorhin gesagt, dass das Templating modular ist. Also ich muss, wenn ich zum Beispiel Ginger benutzen will, muss ich Pyramid Ginger installieren, weil er halt den Footprint, den Code-Footprint von Haus aus klein halten will. Was er allerdings von Haus aus mitbringt, ist ein Renderer für Text, also wenn ich einfach nur ganz Plain Text ausgeben will, und für JSON. Das ist insofern ganz praktisch, dass ich zum Beispiel ein Objekt, dem muss ich einfach nur eine bestimmte Methode implementieren, die kriegt einen Request rein und hat als Aufgabe nach außen hin ein Python-Objekt, zum Beispiel in der Regel ein Dictionary rauszuliefern, das dann einfach transparent als JSON gerendert wird. Das heißt, ich als Autor einer View, einer Application-Logik, muss mich damit nicht auseinandersetzen. Ich kriege einen Request rein und liefere eine Python-Datenstruktur raus. Das hat als angenehmen Seiteneffekt, ist so eine View sehr einfach zu testen. Ich kann dem einfach einen Dummy-Request reingeben, das kann sogar ein nacktes Python-Objekt sein, dem ich irgendwelche Sachen an die Hand gebe, die ich jetzt benutzen will. Und dann mache ich einen Assert auf den Output und muss beim Testen mich gar nicht drum kümmern, dass das Ding eigentlich ein Response ist von einer Web-App, sondern ich kann das ganz normal behandeln wie jede normale Funktion auch, die ich irgendwie testen will. Das Cornice, was wir dazu beim Half-Nab benutzen, ist diese eine Library von Mozilla. Die haben sich so einen generischen Helper drumherum gemacht, die dieses Feature von Pyramid, was ich eben erwähnt habe, noch ein bisschen aufbohrt. Der Witz ist, dass das eigentlich nur, es ist reine Convenience. Also ich könnte all das auch ohne Cornice machen und müsste dann zum Beispiel in meinem Konfigurationscode halt noch ein paar Routen extra definieren, explizit, und dem dann zum Beispiel sagen, hier, diese Route bitte nur dann aufrufen, wenn im Request der Type Application JSON drin steht. So, und das macht Cornice dann für mich. Ich kann einfach einen Service definieren und sagen, hier ist mein Put, hier ist mein Collection Post und hier ist mein Get. Und er kümmert sich dann um den Aufbau dieser Konfiguration. Und ich kann es dann einfach mit dem Decorator sagen, hier, diese Methode soll bitte JSON zurückliefern und nur auf JSON-Requests antworten. Dazu, was auch generell wichtig ist, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Security-Issue vorher, Cornice bietet halt eine Validierung an. Das heißt, ich kann zu jeder Route, wo ich Daten entgegennehme, kann ich ein Schema definieren. Und nur die Daten, die View wird überhaupt nur dann von Pyramid aufgerufen, wenn die Validierung erfolgreich war. Das heißt, ich muss mich in meinem View-Code eigentlich nicht damit rumschlagen, ob das jetzt irgendwie falsch escaped ist oder irgendwie evil ist, sondern das ist die Aufgabe des Validators. Und erst dann, wenn das Pattern dahinter ist, ich möchte den View-Code möglichst übersichtlich und frei von Edge Cases halten. Ich möchte mich nicht darum kümmern, wie wird die Response generiert. Ich möchte mich nicht damit in dem Code, den ich ja dann selber testen muss, um irgendwelche Permissions groß kümmern müssen, sondern das soll möglichst alles vorher schon passiert sein. Und das ist halt ein Pattern, das so ein Pyramid von Haus aus begünstigt wird. Das ist wieder so ein Beispiel für mich, wo das Design oder bestimmte Designentscheidungen von den Autoren von Pyramid es mir einfach machen, das Richtige zu tun und sauberen Code zu schreiben. Wo ich jetzt nicht noch 1000 if, then und wenn der Request ein Post ist, dann mach das und wenn es ein Get ist, mach das. Sondern wie das in Pyramid typischerweise läuft, ist, ich kann mit sogenannten View-Prädikaten verschiedene Views registrieren und nicht nur zum Beispiel den Pfad als Kriterium angeben, was ja häufig in so einem Flask-Decorator benutzt wird, sondern zusätzlich zum Beispiel noch den Request-Type und sagen, hier bitte registriere diese Route nur für den Type Get. Das heißt, in dem Get, in dem View-Code muss ich mich da nicht mehr drum kümmern, sondern ich weiß, es ist ein Get. Ich kann einfach direkt was liefern und muss nicht irgendwie noch eine Fallunterscheidung machen. Ich kann diese Routen dann auch mit Permissions schützen. Das heißt, wenn der View-Code aufgerufen wurde, weiß ich, der User darf das. Ich muss mich nicht nochmal drum kümmern und irgendwelche If-Then-Abfragen machen, die ich dann wieder testen muss. Dafür kann ich dann aber halt auch die Routendefinition separat testen. Und diese Separation of Concern zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch die ganze API durch. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt und schwer zu vermitteln. Ich kann nur sagen, aus jahrelanger Erfahrung ist es wirklich, ist ein geiler Scheiß. Also das macht mir die Arbeit leichter und ich kann mich mehr auf die Sachen konzentrieren und habe trotzdem die Gewissheit, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe und jetzt nicht unvalidierten, unüberprüften Daten aus dem bösen Netz entgegennehme. Und Pyramid bringt von Haus aus einen Sack voll von so Prädikaten mit. Damit kann ich echt schon ziemlich viel abfeiern. Und er bietet mir zusätzlich noch die Möglichkeit, eigene Prädikate zu definieren. Das ist auch jetzt schon wieder vielleicht ein bisschen zu speziell und ein bisschen zu abstrakt, aber ich will mal ein konkretes Beispiel nennen. Wir haben für ein Projekt, müssen wir für Bots halt eine andere View ausgeben, als wenn ein menschlicher Browser vorbeikommt. Und typisch ist es halt so, na, du in deiner View guckst im Request nach, was ist das für ein User Agent und wenn, dann returnst du vielleicht das Template oder wenn das. Wir haben hier einfach so ein Custom Predicate is Robot. In der Zeile 1, die eigentliche Arbeit wird von so einem Third-Party-Modul gemacht, die in der Lage ist, ein Mapping von einem User-Agent-String zu einem Boolean zu machen, ob wir das als Bot auffassen oder nicht. Die haben so ihre eigene Datenbank von irgendwie so 300, 400 User-Agents, die machen das für uns. Und dieses Custom Predicate ist ein ganz normales Python-Objekt, das halt eben eine gewisse API bedienen muss. Und hier unten in Zeile 19, dieses Include Me, Klammer auf Config, das ist eine der vorhin schon angedeuteten anderen Möglichkeiten, wie ich eine Application konfigurieren kann. Ich muss nicht alles in dieser einen Init-Methode machen. Ich kann auch selber per Konvention einfach so eine Include-Me zur Verfügung stellen. Und wenn ich dann in meinem Init einfach sage, hier include mal bitte noch das Modul, dann kann die Hauptarbeit dann dort passieren. Weil hier, wenn ich Zeile 20 quasi in meiner Application im Init drin haben muss, dann fehlt der Kontext. Dann muss ich quasi immer springen. Und hier kann ich quasi das Legwork, die Bürokratie, um dafür zu sorgen, dass diese View-Predicate auch sichtbar ist, kann ich nah bei dem Code halten, wo auch tatsächlich das passiert. Und in dem Fall kann ich dann in der View einfach sagen, hier diese Route, ruf die bitte nur auf für ein Get auf dem Pfad, wenn es ein Bot ist. Und dann kann ich in der View kann ich einfach dieses eine Template, was der Designer gemacht hat mit diesen Open Graph Tags und sowas nehmen und muss mich da überhaupt nicht drum kümmern. Und in der anderen View sage ich auch, und wenn es ein Get ist auf diesem Pfad und es ist kein Robot, dann render bitte dieses Tablet, dieses Template aus. Ja?
Ja. Warum braucht man diese Bürokratie da überhaupt? Weil unter einem Predicate verstehe ich einfach eine Funktion, die einen Boolean zurückliefert. Also warum muss man überhaupt dieses Objekt drumherum bauen und könnte nicht zum Beispiel direkt die IsRobot-Funktion reinstecken?
Aber wo würdest du die dann reinstecken wollen?
In dem AddViewPredicate und anstelle von IsRootPredicate als Klasse halt einfach eine Funktion, die halt true oder false zurückliefert.
Das ist einfach dem geschuldet, du kannst damit noch mehr machen. Also das ist so, dass diese etwas, sag ich mal, ja, man könnte durchaus dafür argumentieren, dass die etwas unnötig komplex ist. Das ist allerdings, das ist hier ein Dogfooding. Das ist so, wie Pyramid es intern auch macht. Und da kannst du das mit so einfachen Fällen halt nicht abfeiern. Und klar könnte man jetzt sagen, für die Fußgängervariante, wenn Third-Party-Leute ihre eigenen, dann geben wir denen noch so eine Spielzeug-API, da musst du nur das machen und fertig, ups. Und intern machen wir es aber nochmal anders. Da haben sie halt den Trade-off gemacht, so, nee, das ist, dann haben wir zwei Varianten, das zu machen. Ne? Eins der Python-Mantra ist ja, there should be preferably one way to do something. Und das ist dann genau der Trade-off. Es ist vielleicht ein bisschen komplexer, aber it's the real thing. Es ist genau das Gleiche, was Pyramid intern macht, um festzustellen, ob das jetzt ein GET-Request ist oder ein POST-Request oder ob das jetzt Application-JSON ist oder nicht.
Ja, aber welchen Zweck haben denn diese zusätzlichen Methoden? Also warum muss Pyramid intern mehr machen, als so eine Funktion aufzurufen?
Das kann ich dir im Detail jetzt nicht sagen, aber wenn du willst, können wir es uns zum Beispiel auch angucken. Es hat schon in dem Fall wirklich seine Gründe, auch wenn ich jetzt die jetzt nicht wirklich konkret sagen kann. Ja?
Ich wollte es nur ganz kurz beantworten. An der Stelle siehst du, dass du dieses Objekt brauchst, weil es nicht einfach nur ein IsRobot implementiert, sondern auch ein IsNotRobot. Naja, aber das muss ja irgendwo gespeichert werden. Also das Ding da benutzt du für beide Fälle. Und was er vorhin gesagt hat mit Request-Type, da hast du ja nicht nur beide Fälle, sondern hast du Get-Post-Options und so weiter und so fort.
Und vor allem, du weißt in dieser Implementierung nicht, was sonst noch alles kommen könnte. Du kannst nicht, der Problemscope ist nicht so, dass du weißt, ich habe hier einen endlichen Satz von Input und kann das jetzt einfach so ohne weiteres abfeiern.
Also das allgemeine API ist, gib mir ein Prädikat, das entscheiden kann, ob etwas richtig ist. Diese Entscheidung wird in der Call-Methode gemacht und vorher konfigurierst du, was richtig ist. Und bei IsRobot gibt's halt nur ja und wahr und falsch als richtig, aber das Call hat als API definiert, es gibt true oder false zurück.
Und es gibt auch eine Hierarchie. Also es können ja auch mehrere der Fall sein. Und es gibt quasi welche dann wirklich am letzten Endes gewinnt, ist nicht das, also quasi IsRobot selbst hat nicht letztendlich final die Entscheidung darüber, ob es jetzt wirklich ein Robot ist, weil ich könnte ja noch etwas konfigurieren, was noch mehr Vorrang hat und dann gar nicht dahin kommt. Und das, also sobald du etwas generisch machst, für alle möglichen Fälle, musst du es halt komplexer machen.
Und vielleicht brauchst du auch irgendwie State. Also wenn du dir vorstellst, ja, dass dieses IsRobot aus einer Datenbank eine Abfrage macht, möchtest du nicht für jeden Aufruf das alles neu machen, sondern da irgendwie Sachen zwischencachen können oder konfigurieren.
Ja, cool. Sehr gute Antworten. Wir kommen jetzt auch gleich schon, es ist nicht mehr viel. Ich wollte nur so auf die wichtigsten Aspekte so eingehen. Und eines ist natürlich Persistence, also wie speichere ich die Daten ab? Häufig ist es ja eben eine Webanwendung, kriegt Daten entgegen, muss sie irgendwie speichern und dann anschließend halt wieder ausliefern. Das ist ja so ein sehr allgemeines Pattern. Und da ist Pyramid selbst eben nicht agnostisch, aber ein gängiges Tool ist die SQL Alchemy Library aus Python, die ich auch wirklich nur empfehlen kann. Die, also zum Beispiel Django bringt es ja mit sich und ich finde das schon echt nicht ohne, also ich finde das schon eigentlich grenzwertig, weil ich finde, Webprogrammierer sind nicht nur strukturell benachteiligt, sondern vielleicht wirklich, ja, also die sollten keine ORMs schreiben, die sind nicht qualifiziert dafür. Umgekehrt würde der Autor von SQL Alchemy, der Mike Bayer, der wirklich ein Genie auf dem Gebiet ist, dem willst du auch nicht deine Webseite irgendwie machen lassen. Also ich finde, das ist schon etwas, das sollte man den Leuten überlassen, die sich damit auskennen. Und deswegen versucht Pyramid das auch erst gar nicht irgendwie selber irgendwie was zu machen, sondern dieses, was sie in der Dokumentation auch Buffet-Style nennen, ist halt so, pay for what you eat. Und such dir das da raus und wir bieten dir eine Möglichkeit, das halt gut unter einen Hut zu bringen. Das ist ja so ein ganz triviale Beispiel aus dem Half-Nab, wo halt die Talk-Preferenzen von dem User abgespeichert werden und es ist einfach das Mapping von dem Python-Objekt auf die SQL-Spalten. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Hier noch ein kleines wieder so ein Detail. Das ist die Funktion, die aufgerufen wird, wenn ein User zum ersten Mal seine Preferences hinschickt. Das ist eine Liste von IDs, von den Talks, die und die möchte ich sehen. Dann schickt er die dahin. Da oben ist so ein View Decorator von einem Service und dem sage ich jetzt nur noch, welches Schema das haben soll. In dem Fall ist es ein Cornice Convenience Feature, dass ich, das ist jetzt eine Methode auf dieser Klasse von diesem Service, wenn die Collection under Post halt, dann wird die halt aufgerufen oder andersrum. Dieser Decorator sorgt dann dafür, dass Cornice beim Hochfahren der App mit Pyramid-Board-Mitteln eine Route definiert, mit dem entsprechenden Pfad von dem Service und sagt, aber nur für einen Post und nur dann, wenn es mit dem Slash hinten endet und keine ID mit drin ist. Da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Das ist so ein typisches, halt so ein RESTful Resource. Ich habe so einen Collection-Post und daraus fällt dann hinterher eine konkrete Instanz von dem, was ich erzeugt habe, raus. Und da ich das mit einem Schema versehen habe, kann ich auf dem Request auf eine Struktur zurückgreifen, die validated heißt, und da ist nur das drin, das bereinigte, gesäuberte, da ist nur das drin, was ich definiert habe und nichts. Also wenn der User noch irgendwas anderes mitschickt, das taucht da dann gar nicht drin auf. Und wenn ich jetzt die Namen des Schemas, die ich auf die View hänge, so geschickt wähle, dass sie mit den Parametern, die ich vorhin in dem Modell angedeutet habe, übereinstimmen, also wenn das zum Beispiel beides UUID heißt, dann kann ich das einfach hier mit der Sternchen-Sternchen-Notation von Python reingeben, das heißt, ich löse dieses Dictionary on the fly auf, gebe das in das Init von der Klasse rein und boom, habe ich eine Instanz von diesem Modell, das ich dann persistieren kann und das ist ein häufiges, also das ist quasi die einfachste und eleganteste Methode, einfach Daten entgegenzunehmen. Und in der zweiten Zeile return ich dann halt ein Dictionary an den Client, wo ich dann zum Beispiel sage, ja, danke, ist angekommen oder du hast jetzt die UUID bekommen. Ja. Das wäre noch so ein kleines, so ein Beispiel von so Sachen, wo ich denke, ja, das ist irgendwie ganz, ganz geschickt. Ganz kurz angerissen, weil es jetzt auch wieder schon wieder streng genommen nichts mehr mit Pyramid zu tun hat, es ist Testen. Was vielleicht damit zu tun hat, ist, ja, das Design von Pyramid macht es dir einfach halt, testbaren Code zu schreiben, ohne dass du jetzt anfängst, dich irgendwie da einen Wolf zu mocken. Wer Python programmiert und PyTest nicht kennt, dem würde ich wirklich ans Herz legen, geht auf pytest.org und guckt es euch an. Das ist wirklich das Beste seit geschnitten Brot überhaupt um irgendwelche Tests. Also jetzt nicht nur Unit-Tests, sondern du kannst damit Selenium steuern und alles Mögliche. Ist wirklich, kann ich jedem uneingeschränkt ans Herz legen. Das Pattern ist da so, dass du einfach nur mit einem Decorator eine Fixture schreibst, in dem Fall halt hier die URL. Die kriegt wiederum andere Parameter rein und die Details sind jetzt eigentlich auch egal, aber ich lasse hier mit dieser Route-URL, ist jetzt eine Pyramid-Methode, mit der ich einfach den konkreten Pfad berechnen lasse für eine Route, die ich halt als App-Info registriert habe. Das ist in unserem Fall immer der Haupteinstiegspunkt für den Client und dann kann ich unten einfach einen Test schreiben, der sich einfach nur aus einer Funktion besteht, die halt eben einen Browser haben will und eben diese URL. Und dann, der Code drunter ist dann trivial. Ich rufe halt in den Browser, lasse ich mir das JSON zu dieser URL ausgeben und mache dann halt ein Assert da drauf. Also der Takeaway ist, es ist wirklich, auch hier, es macht es dir halt einfach, das Richtige zu tun, weil es ist mit dem Konglomerat, also von Pyramid und PyTest und was ich halt so jetzt als mein Toolkit raus habe, ist es halt wirklich fast schon trivial, eine 100% Testabdeckung zu erreichen. Also ich muss mich da jetzt nicht groß Klimmzüge machen und dann bist du irgendwann, merkst du, du hast den ganzen Nachmittag nur Tests geschrieben und du bist eigentlich noch gar nicht weiter mit dem Ticket und das ist halt auch etwas, was ich an Pyramid und an der ganzen Kultur und dem Design darum halt so zu schätzen weiß. Und das war es jetzt auch so, was ich quasi da so gut finde und falls ihr jetzt noch halt andere Fragen habt, dann bitte her damit.
Ich hätte jetzt erstmal so eine etwas allgemeine Frage. Du machst das jetzt ja schon eine Weile. Gibt es vielleicht so Sachen, wo man vielleicht am Anfang drüber stolpern kann? Also irgendwelche Fehler, die man vielleicht nicht machen soll? Gibt es sowas? Fällt dir da was ein? Oder irgendwas, was du gemacht hast, was du dachtest, was vielleicht eine gute Idee ist und dann doch nicht so eine gute Idee war?
Gute Frage. Eigentlich. Ja, zum Beispiel eben nicht diese Predicates zu benutzen. Also meine ersten Views waren voll mit if, then und dann das return und teilweise einfach gar nicht wissen, was ich eigentlich für coole Möglichkeiten an der Hand habe. Aber das ist ja schon eigentlich Jammern auf hohem Niveau.
Du hast ein paar Mal erwähnt, dass du irgendwie mit BSD, FreeBSD zu tun hast, und auch, dass es ja bessere Möglichkeiten gibt, das zu hosten als nun über den Whiskey-Ref Simple Server. Was benutzt ihr denn da, um die Applikation am Laufen zu halten, wirklich quasi unter der Python-Schicht oder bis zur Whiskey-Layer?
Genau, da gibt es auch aus dem Pyramid drumherum Kontext, gibt es eine Implementierung, einen Whiskey-Server, der heißt Waitress. Der ist für die meisten Fälle ausreichend, weil er eben auch so klein ist, da ist nicht viel Code. Und wenn ich jetzt aber halt mehrere parallel, also wenn ich wirklich im Production Deployment, was ich von der Tageszeitung irgendwas habe, dann nehme ich einfach in der Regel G-Unicorn. Damit habe ich eigentlich die besten, naja, manchmal auch U-Whiskey. Es ist irgendwie so ein mal so, mal so. Ich habe da keine Faustregel.
Haben wir sonst noch Fragen? Okay, dann habe ich noch eine.
Ja, okay.
Wo siehst du denn die Stärken von Pyramid jetzt gegenüber zum Beispiel einem anderen Microframework, wie zum Beispiel Flask?
Also, da würde ich das vom Anfang, ne? Also Flask ist, du kannst wirklich klein anfangen und du tust dich relativ schnell schwer, wenn die Codebasis nicht triviales Ausmaß nimmt. Und da, also die Hauptstärke ist wirklich dieses Start small, finish big und du wirst unterwegs. Kann man vielleicht wirklich schwer vermitteln, aber diese 60.000 Zeilen Code, die wir da bei dem Kundenprojekt haben, das ist, ich bezweifle, dass du das in der Form mit Flask zum Beispiel hinkriegst. Dafür ist es auch nicht da, muss man ja fairerweise sagen. Die sagen ja, hey, hier kannst du schnell machen, aber ich würde jetzt nicht ein riesen CMS damit programmieren. Ich glaube, damit würde man den Flask-Leuten auch Unrecht tun.
Also gerade solche Convenience-Features wie das, was du mit diesem Mozilla-Projekt eben da hattest, das Cornis, genau. Ja. Das sind also dann gerade die Stärken gegenüber.
Auch die Infrastruktur drumherum, ja. Also es gibt eine nicht kritische Masse, also eine nicht triviale Masse an Tools oder Leuten, die das benutzen, auch wenn es nicht so bekannt ist, die dann dafür gesorgt haben, dass es dann für die meisten Fälle auch ordentliche Lösungen gibt. Ja, und ansonsten, wenn euch erst später was einfällt, man kann mich auf diverse Arten noch erreichen und stehe ich gerne Rede und Antwort. Keine WhatsApp.